Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von evormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Wir starten die zweite Saisonhälfte der Formel-E-Saison 2025-26 und nirgendwo geht es besser als in Monaco. Unsere Vorschau zum Doubleheader aus dem Fürstentum gibt es in dieser Folge. Auch blicken wir auf ein mögliches Hersteller-Order-Verbot der FIA sowie im Teleskop auf die Zukunft des Berlin-E-Prix. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen nochmal zu E-Pod Folge 396 und das ist die Vorschau zum Monaco E-Prix, ein nächster Doubleheader, der ansteht, aber vorerst das letzte Europa-Rennen, bevor wir dann erstmal die Asien-Tour machen und dann ist nochmal zum Finale nach England geht, nämlich nach London. Aber das eben, wie gesagt, erstmal der letzte Auftritt in Europa. Vorerst, wie immer mit dabei, den haben wir immer mit am Start, egal ob Europa, Asien oder in Nord- oder Südamerika. Das ist nämlich Tobi Wirtz von eVormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Bist ja wieder dann an diesem Wochenende vor Ort in Monaco. Ist ja schon ähnlich wie der Berlin-E-Prix fester Bestandteil der Formel E. Also kann man sich ja fast schon auch nicht wegdenken, die Straßenschluchten von Monaco.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ganz so oft wie in Berlin gefahren ist man in Monaco nicht. In Monaco fand das Rennen ja anfangs nur alle 2 Jahre statt, dann auch mit Pause während der Pandemie, während in Berlin hingegen ja innerhalb von 9 Tagen 6 Rennen ausgetragen wurden, um die Saison 2020 noch abschließen zu können. Aber seit letztem Jahr als Doubleheader am Start, ein Rennen Samstag, ein Rennen Sonntag. Und das ist immer so mit das Saisonhighlight definitiv. Das natürlich daran liegt, dass Monaco eine ganz einzigartige Motorsport-Historie hat. Und das merkt man auch, wenn man vor Ort ist, an allen Ecken und Enden, Luca.
Absolut. Ich meine, Formel 1 historische Grand Prix hat man ja auch immer am Start und jetzt eben seit einigen Jahren, wie gesagt, fest auch im Portfolio jedes Jahr die Formel E. Da schauen wir gleich drauf auf das, was wichtig ist an diesem Wochenende. Aber erstmal bearbeiten wir die Themen, die noch so ein bisschen liegen geblieben ist zwischen Berlin und Monaco. Nämlich, das machen wir wie immer mit dem Newsüberblick.
Alte Liebe. Laut Chief Championship Officer Alberto Longo will die Formel E noch 20 oder 30 Jahre in Berlin fahren.
Neue Regel. Einem Medienbericht zufolge will die FIA den Herstellern verbieten, über ihre Kundenteams aktiv Einfluss auf die Rennen zu nehmen.
Und neues Abenteuer. Zane Maloney wird mit einem Porsche 992 Rally GT an der Rally Barbados teilnehmen.
Und dann kommt man nun zum heißesten Thema aus dem Paddock, nämlich die FIA will Herstellerorder verbieten. Hört sich jetzt erstmal sehr weit entfernt an, wo man denkt, okay, Hersteller haben ja keinen großen Einfluss, aber wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft blickt, wenn mehrere Fahrer eines Herstellers aggressiv blockieren und einen Konkurrenten sogar vielleicht auch im Titelrennen aus dem Rennen nehmen oder ihn zumindest einschränken oder blockieren, haben wir das zumindest in letzter Zeit als fairen Schachzug oder auch als kluges Racing abgestempelt, aber das will jetzt eben die FIA generell weniger sehen, Tobi. Klar, diese Regelung ist ja in gewisser Weise jetzt noch nicht aktiv. Viele Teams und Hersteller nutzen es aktuell auch aus. Wie müssen wir uns das denn vorstellen, wie die FIA denn diese Herstellerorder denn verbieten möchte und wie die Hersteller vielleicht auch darauf reagieren können?
Ja, da muss man ja mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Früher war es so, dass Kundenteams in der Formel E die absolute Ausnahme waren. Wir hatten teilweise 10 Hersteller in der Formel E und insgesamt nur 11 Teams beispielsweise, so dass das gar keine große Rolle gespielt hat. Aber jetzt, wo es etwas weniger Hersteller sind und ich sag mal doch, es den ein oder anderen Hersteller gibt, der sehr viele Autos im Feld hat, im Vergleich zu anderen Herstellern, die nur 2 Fahrzeuge haben, da ist die Fairness so ein bisschen in Gefahr. Denn noch zu Beginn der Gen-3-Ära galt die Formel E als offene, faire Rennserie, wo Kundenteams gleichwertig konkurrenzfähig waren und sogar die Werksteams schlagen konnten. Ich erinnere nur mal an den Meistertitel von Jake Dennis in Saison 9 zurück. Kleine Teams hatten eine echte Chance gegen die großen Werksteams. Nun muss man aber sagen, die Struktur in der Formel E verändert sich. Die Hersteller bauen größere Netzwerke auf, bestehend aus Werksteams und gehen strategische Partnerschaften mit Kundenteams ein. Und das erinnert schon so ein bisschen an die DTM zu Class 1 Zeiten, wo nur 3 Hersteller gegeneinander gefahren sind und die Autos oder die Fahrer so gesteuert haben, wie sie wollten. Im Fokus steht dabei jetzt ganz klar Porsche und der Plan des Herstellers, ein zweites Werksteam ab der kommenden Saison an den Start zu bringen und darüber hinaus auch noch Einfluss auf sein Kundenteam zu haben, was dann aller Voraussicht nach Cupra Kiro sein wird. Die Frage, warum sorgt das für Nervosität im Fahrerlager? Ganz einfach, mehr Autos bedeuten auch mehr Kontrolle über das Rennen. Auf engen Stadtkursen könnte es so sein, wie du eben beschrieben hast, Luca, dass Teams bestimmte Gegner bewusst aufhalten. Und da ist natürlich der Übergang fließend. Was ist noch Strategie und wann wird's Manipulation? Die FIA sieht dabei das Grundprinzip der Chancengleichheit gefährdet und will zurückschlagen, indem neue Regeln verhindern sollen, dass die Hersteller Rennverläufe künstlich steuern und dafür nicht nur die zwei Autos des Werksteams, sondern auch die Kundenteams verwenden. Man muss ja sagen, eine Teamorder, eine Anweisung innerhalb eines Teams, das wird im Motorsport ganz allgemein sowohl von Fans, also von Konkurrenten akzeptiert, das gehört zum Geschäft. Aber wenn mehrere Teams koordiniert agieren, dann wird's problematischer. Und die FIA will, dass Kundenteams konkurrenzfähig bleiben sollen und maximale Fairness zwischen Herstellern mit unterschiedlich vielen Autos im Rennen herrscht. Also, dass ein Hersteller, der 6 Autos im Rennen hat, nicht deshalb grundsätzlich im Vorteil gegenüber einem anderen Hersteller ist, der vielleicht nur 2 Fahrzeuge hat. Das zentrale Problem dabei, Motorsport ist ein Teamsport und war das eigentlich auch schon immer. Die Fans wollen aber auf der anderen Seite natürlich auch die einzelnen Fahrer miteinander und vor allem gegeneinander kämpfen sehen. Da ist dann die Frage, wo endet denn eine legitime Strategie? Und auch mal ganz weiter gesponnen, braucht ein Hersteller die Loyalität seiner Kundenteams? Oder zerstört das vielleicht sogar die Glaubwürdigkeit der Serie? Natürlich will es auch bei Porsche niemand sehen, wenn da jemand vom Kundenteam im Duell Pascal Wehrlein in die Kiste fährt, der ausscheidet und deshalb am Ende die Meisterschaft um einen Punkt verliert. Das ist natürlich auch klar. Ich sehe das aber ganz ehrlich ziemlich problematisch, denn selbst wenn man neue Regeln einführen sollte, wie will man denn beweisen, dass es Absicht ist? Die Fahrer können ja immer behaupten, dass sie da gerade Energie sparen mussten oder die Reifen managen oder was auch immer. Und gerade in der Formel E mit ihren komplexen Energiestrategien wird das extrem schwer nachweisbar sein. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht einen zahnlosen Tiger erschafft oder irgendwie sowas. Die Formel E nimmt ja für sich die Rolle ein, immer der modernste Motorsport der Welt sein zu wollen. Aber ich sehe das so ein bisschen so, jetzt steht man hier vor einem ganz klassischen Problem. Gewinnt am Ende der beste Fahrer oder derjenige, der das beste Netzwerk hat? Luca, was denkst du darüber?
Jetzt kann man stumpf sagen, der beste Fahrer sitzt A immer im besten Team und B hatte auch vielleicht das beste Netzwerk. Also es kommen beide Faktoren, wenn man das jetzt so sehen möchte, ja auch zusammen. Generell finde ich es, um das auch mal so zu sagen, eigentlich gut, dass man vielleicht so ein Thema angehen möchte. Aber wenn man sich, wie du es ja auch getan hast gerade, schon mal mehr mit diesem Thema als nur vielleicht eine halbe Minute beschäftigt, sieht man ja, was es für Probleme hat. Und die Formel E ist eben speziell, ist mit die modernste Rennserie, die wir auf der Welt haben. Und da sind, wie gesagt, Strategie das oberste Thema oder mit eines der großen Themen in der Formel E und sowas strategisch einzusetzen, wie man vielleicht auch seine Kundenteams in Bezug nimmt, um dann auch durchaus erfolgreich zu sein, haben in gewisser Weise vielleicht auch die Kundenteams sehr viel Interesse dran, weil wenn du einen guten Antrieb hast von einem guten Hersteller, egal wer es dann jetzt im Endeffekt ist, die hier vorne rumfahren, dann profitierst du natürlich auch und reißt sich halt vielleicht auch zwangsläufig hinter deinem Werksteam ein. Aber das sind alles Spekulationen, beziehungsweise um deine Frage zu beantworten, der beste Fahrer gewinnt auf der Strecke, klar, aber das beste Netzwerk muss man vielleicht auch erstmal einsetzen. Und ich glaube, das beste Netzwerk gibt es vielleicht nicht. Es gibt einfach vielleicht eine Kombination aus beidem so ein bisschen. Also vielleicht der beste Fahrer und nicht unbedingt das beste Netzwerk oder nicht der beste Fahrer mit dem besten Netzwerk. Muss man einfach sehen, wie sich das entwickelt. Wie siehst du das? Ich meine, ein Verbot, wie du es ja auch gerade so ein bisschen beschrieben hast, ist eigentlich fast schon unmöglich.
Ja, und vor allen Dingen muss man dann mal sehen, was ist denn dann überhaupt noch ein Problem? Wir hatten zum Beispiel in Berlin beim Pitboost-Rennen den Fall, dass Oliver Rowland den Boxenstopp lange rausgezögert hat, weil er ein Auto vor sich hatte, das ihm Windschatten gegeben hat, das schon beim Pitboost war und dadurch fast eine Runde zurücklag. Glücklicher Zufall, würden die einen sagen. Aber was wäre das denn, wenn das in der nächsten Saison Pascal Wehrlein wäre, der so agieren würde und das Auto vor ihm wäre ein Porsche-Kundenauto oder das Auto vom zweiten Porsche-Werksteam? Da ist natürlich die Konkurrenz auch ganz schnell dabei, Absicht zu unterstellen, obwohl es vielleicht auch gar nicht immer Absicht sein muss. Die Sache ist die, man kann es nicht kontrollieren. Es ist unheimlich schwierig, dieses Fass aufzumachen, finde ich. Von daher, ich finde es nicht falsch, dass die FIA sich mit der Thematik grundsätzlich beschäftigen will und drüber nachdenken will, was man denn für Optionen hat, gerade was das Thema Fairness, Gleichbehandlung angeht, insbesondere wenn Porsche da im direkten Konkurrenzkampf zu einem Hersteller steht, der kein Kundenteam hat. Das ist klar, das ist absolut nachvollziehbar und legitim, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, worauf das hinauslaufen kann, ob es irgendwas bringt und ob jemand so blöd sein wird, in Anführungszeichen, sich dabei erwischen zu lassen.
Werden wir sportlich und schauen auf das Wochenende von Monaco, das wohl glamouröseste Formel-E-Wochenende, was es gibt, als auch eines der kleinsten Länder der Welt, die wir hiermit jetzt bereisen, mit nur 39.000 Einwohnerinnen und Einwohner ist man noch hinter dem Vatikanstadt unterwegs und die Strecke von Monaco ist, wie gesagt, bekannt, da muss man eigentlich nicht viel zu sagen, also Monaco ohne Motorsport ist auch irgendwie nichts, man passiert natürlich die ikonischsten Orte wie das Hafenbecken, das Casino und das Fairmont Hotel mit der gleichnamigen Kurve und natürlich auch der berühmte Tunnel, der seit auch einigen Jahren im Formel E Kalender und auch zur Strecke gehört, Tobi. Die Kombination und auch die Kilometer, muss man sagen, ja gleich in der Formel 1. Also was ändert sich denn überhaupt im Vergleich zur Formel 1 Strecke? Ist ja wenn dann nur der Attack Mode.
Ja, das zum einen. Zum anderen, was natürlich auch anders ist, als man das aus Formel-E-Rennen kennt. Wir werden das erste Freitraining auch erst tatsächlich am Samstagmorgen haben. Am Freitag findet keine Track-Action statt, außer dass der Trackwalk, also die Streckenbegehung der Fahrer und Ingenieure, am Freitag stattfindet. Das ist dann aber auch was ganz Spezielles, denn zu dem Zeitpunkt ist die Strecke noch für den normalen Straßenverkehr geöffnet. Das heißt, da wird man sich dann quasi die Strecke ansehen, während dann noch Autos fahren. Das ist auch immer was ganz Besonderes. Ansonsten die Strecke absolut identisch mit der Formel-1-Konfiguration ja seit einigen Jahren. Anfangs hat man noch eine Kurzanbindung gefahren, aber seit einigen Jahren die 3,337 Kilometer lange Strecke mit 19 Kurven. Zwischenzeitlich hatte man auch eine andere Version der Hafenschikane gefahren, aber auch das ist vom Tisch. Ansonsten wird Monaco ein typischer Doubleheader in der Formel E. Samstag mit Pitbus-Boxenstopp, Sonntag ohne. Die Renndistanz beträgt am Samstag 29 Runden, genau wie im Vorjahr. Die gleiche Renndistanz wurde letztes Jahr aber auch sonntags gefahren. Das ist dieses Jahr anders. Dieses Jahr gibt es eine Runde weniger. Das heißt, wir werden etwas weniger Energie sparen sehen am Sonntag, als das im vergangenen Jahr der Fall ist. Ansonsten zur Strategie, so zur Taktik muss man sagen, ähnlich wie bei vielen anderen Rennen, zum Beispiel zuletzt in Berlin, ist es entscheidend, auf den langen Vollgasabschnitten wie Start und Ziel oder der Tunnelkurve, natürlich auch zum Teil der Bergaufpassage vor Beau-Rivage, also in Richtung Casino, im Windschatten zu fahren und Energie zu sparen, insbesondere im Rennen am Sonntag. Aber Windschattenschlachten, wie wir die in Berlin-Tempelhof gesehen haben, erwarten wir an dieser Stelle trotzdem nicht. Luca, wo kann man denn am besten überholen?
Muss man sagen, gibt nur wenige Möglichkeiten, so richtig zu überholen auf der Strecke von Monaco. Also da muss man sich schon ziemlich ranhalten. Nämlich zum Beispiel ist Startziel ja fast schon mit die beste, nämlich die Haarnadelkurve folgt zugleich als mit einer der besten Überholchancen und die Hafenschikane sind dafür auch sehr gut geeignet. Mit dem Attack Mob könnte auch an anderen Stellen überholt werden, zum Beispiel den Berg hinauf zum Casino, dort den Power-Vorteil nutzen. Aber man muss sagen, in Monaco ist es möglich, den Verfolger den Fahrer zu blockieren, beispielsweise damit der Teamkollege den Attack Mode ohne Positionsverlust aktivieren kann. Also sind wir wieder beim Thema Teamstrategie bzw. wie man sich dort dann auch richtig positionieren kann. Wichtig ist natürlich auch, wie es wettermäßig wird. Normalerweise, und das können wir auch erwarten, Tobi, gutes Wetter in Monaco. Also wir hatten ja letztes Jahr hier und da mal ein bisschen Regenpech bei der Formel E, aber das bleibt uns bisher zumindest erspart.
Ja, nachdem wir letztes Jahr in Monaco ja richtig nass geworden sind, wird für dieses Jahr gutes Wetter erwartet. Höchsttemperaturen liegen bei 17 Grad, also leicht frühlingshaft, sogar noch ein bisschen kühler als in Berlin am vergangenen Wochenende. Das Regenrisiko liegt bei weniger als 5% für beide Tage. Also können wir davon ausgehen, dass auf trockener Strecke gefahren wird. Damit kommen wir schon zur Favoritenfrage, Luca. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach im Fürstentum?
Am Samstag habe ich Oliver Rowland mir mal so als Favoriten herausgekramt. Also würde dann wieder dick Punkte gut machen in Sachen Meisterschaft. Sonntag hingegen ist es für mich dann Mitch Evans. Also beides weiterhin auch Titelkandidaten, die sich dann vorne auch die großen Zähler abholen würden. Zumindest sehe ich sie vorne beide ja, ich sag's mal, in einem Form-Höhepunkt aktuell in der Saison unterwegs und deshalb für Rowland und auch Evans aus meiner Sicht zumindest Siege möglich. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ich habe tatsächlich zwei Fahrer, die zumindest, wenn man das Sonntagsrennen in Berlin betrachtet, derzeit nicht wirklich einen Höhepunkt haben, nämlich Antonio Felix da Costa und Nick Cassidy. Beides ja auch bewiesene, gute Piloten, die auch schon gewonnen haben in dieser Saison. Nachdem gerade bei Felix da Costa viel Pech zusammenkam in Berlin, denke ich, in Monaco wird's wieder funktionieren. Er wird da zum Sieg fahren. Sonntag dann Nick Cassidy im Citroën, quasi im Heimrennen. Nicht nur der Marke Citroën, die ja in Frankreich sitzt, sondern auch des Teams. Das ist ja das frühere Venturi bzw. MSG Racing Team, das auch seinen Sitz in Monaco hat. Und ich glaube, die würden sich wirklich sehr über einen Heimsieg freuen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid der Meinung, dass andere Fahrer gewinnen werden? Dann könnt ihr gerne an unserem Tippspiel unter www.kicktipp.de/Formel E teilnehmen und eure Sieger und Top-Platzierten tippen und uns zeigen, dass ihr es besser wisst als wir.
Und dann schauen wir natürlich auch auf den Zeitplan sowie auf das, was vor dem Bildschirm passiert. Und das seid nämlich ihr, die dann das Rennen verfolgen möchten. Wie und wo, das klären wir jetzt. Nämlich haben wir am Freitag keine Action. Das hat Tobi uns ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Wie sieht's also dann mit dem Trainings sowie auch Qualifying und Rennen aus?
Ja, wie schon gesagt, Samstag und Sonntag konzentriert sich die gesamte Action auf der Strecke. Das erste freie Training beginnt schon relativ früh am Samstag um 7.30 Uhr, dann jedoch in einer verkürzten Version von nur 30 Minuten. Das zweite freie Training, ebenfalls 30 Minuten, beginnt am Samstag um 9.10 Uhr. Und genau eine Stunde nach Ende des zweiten freien Trainings kommt dann das Qualifying um 10.40 Uhr mit anschließender Duellphase. Das Rennen über 29 Runden mit Pitboost startet dann um 15.05 Uhr. Am Sonntag haben wir einen etwas anderen Zeitplan. Da geht es erst um 8.30 Uhr los mit dem dritten freien Training, dieses Mal jedoch über 40 Minuten. Der Rest des Tages ist ähnlich getimt wie am Samstag, 10.40 Uhr Qualifying mit anschließendem K.O.-Format und Rennstart um 15.05 Uhr, diesmal ohne Pitboost und eine Runde weniger, also 28. Luca, wo kann man die Sessions denn verfolgen?
Da ist weiterhin, und das ist unverändert, DF1 überträgt nämlich das Qualifying und das Rennen live im TV für euch, sowie bietet man auf df1.de einen Stream an. Die freien Trainings übrigens gibt es dann im Livestream bei eFormel.de abzurufen. Schauen wir nach Österreich, dort laufen die Rennen der Formel E in diesem Jahr bei Krone TV, in der Schweiz bei Blue Sport. Außerdem gibt es europaweit, also wenn ihr irgendwo anders unterwegs sein solltet, als in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz, beim Pay-TV-Sender Eurosport 2, sowie beim Streamingdienst Discovery Plus und HBO Max die Formel E für euch auch an diesem Wochenende zu sehen. Außerdem, Zusatzangebot von eFormel.de ist wie immer der Live-Ticker. Zu jeder Session gibt es Informationen auch von der Strecke. Neben dem Live-Timing und auch dem TV-Bild lohnt sich das auf jeden Fall aufzumachen. Dort gibt es dann nochmal Eindrücke, die man vielleicht so auf dem ersten Blick nicht so sieht. Und mit dem Teleskop blickt Tobi heute nochmal nach Berlin.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Berlin, die einzige Stadt, in der die Formel E in bislang jeder ihrer Saisons gefahren ist. Und hier will die Elektrorennserie auch noch 20 oder 30 Jahre bleiben. Das sagte mir zumindest Chief Championship Officer Alberto Longo im Gespräch. Dennoch ist es so, die Formel E spricht auch mit anderen Städten in Deutschland, darunter Nürnberg, wo ein Rennen auf dem Norrisring diskutiert wird. Deutschland ist nämlich für die Rennserie aber allen voran für einzelne Hersteller, zum Beispiel Porsche und ab nächster Saison auch Opel, ein überaus wichtiger Markt. Sollte der Vertrag mit Berlin, der kommendes Jahr ausläuft, aber noch eine Option auf 3 weitere Jahre besitzt, aus irgendeinem Grunde nicht verlängert werden, braucht die Formel E eine Alternative, bei der sie nicht bei Null anfangen muss. Außerdem stellt Alberto Longo im Gespräch mit mir die Option in Aussicht, in Zukunft möglicherweise ein zweites Deutschlandrennen neben Berlin auszutragen. Soweit, so nachvollziehbar die Argumentation. Luca, könntest du dir vorstellen, dass die Formel E in Zukunft zweimal in Deutschland fährt, sowohl in Berlin als auch in Nürnberg?
Möglich ist es auf jeden Fall. Ich meine, du hast es gesagt, Porsche und Opel ja dann ab nächster Saison mit dabei. Also würde ja zumindest mal ins beides Deutschlandrennen rechtfertigen. Auch die Formel E ja in Berlin hat ja gewisserweise Traditionen. Und ich glaube, so eine Tradition will man dann doch nicht so leicht beenden. Ich meine, man ist, glaube ich, auch von Seiten der Formel E weiterhin noch ziemlich dankbar, dass man damals die Saison unter Corona ja damals noch beenden konnte regulär. Und ich meine, das Thema Nürburgring, ich sag's mal, in der Formel E jetzt auch kein neues. Die Frage ist halt nur, wie man das Termin macht, dieses Jahr Nürburgring ja im Juli, Anfang Juli, und ob man sich dann die Woche danach oder die Woche davor einschleichen möchte, sei es jetzt einfach mal vor der oder nach der DTM, um dort ein zweites Deutschlandrennen zu fahren, muss sich zeigen, das muss halt auch passen. Spontan gesagt, so zweites Deutschlandrennen werfe ich jetzt einfach mal tatsächlich Lausitzring irgendwie in den Topf, weil ich sage es mal so, die Strecke ist ja da und da hätte man zumindest terminlich nicht so Probleme, hätte ich jetzt mal so gesagt. Wie hältst du denn meinen spontanen Vorschlag? Ich meine, zweites Deutschlandrennen, ich würde mal sagen, nicht Formsache, aber halte ich durchaus schon für realistisch.
Grundsätzlich will ich dann dir nicht widersprechen. Auf der anderen Seite ist die Formel E halt sehr darauf bedacht, in Städte zu gehen. Und Lausitzring, bei allem Respekt, aber da sehe ich keine Stadt, die auf Formel E-Niveau wäre, auch nur halbwegs in der Nähe. Nürnberg könnte ich mir in der Theorie vorstellen, aber höchstwahrscheinlich nur unter der Bedingung, dass dann die Doubleheader wegfallen. Dass man dann zwei Rennen in Deutschland fahren wird, und zwar als Singleheader. Das wäre das Einzige, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, weil die Formel E will ja die Anzahl der Austragungsorte grundsätzlich erhöhen. Auf der anderen Seite will sie natürlich auch nicht irgendwann eine Saison mit 30 Rennen haben, wo das einzelne Rennen dann ja quasi gar nichts mehr wert ist. Ich meine, was Ähnliches erleben wir ja in letzter Zeit mit der Formel 1, die 24 Rennen fährt, 9 Sprintrennen, wo es dann nochmal zusätzliche Punkte gibt. Ich glaube nicht, dass man bei der Formel E in die gleiche Richtung gehen will, sondern das hatte man ja auch schon mal vor einigen Jahren angedeutet, dass die Doubleheader schrittweise reduziert werden sollen und nur noch für die echten Saison-Highlights übrig bleiben sollen. Und dazu würde ich jetzt ganz klar Monaco zählen. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Formel E hat noch ein paar Märkte, wo sie sich weiter ausbreiten, etablieren wollen. Und da sehe ich, glaube ich, ein zweites Deutschlandrennen jetzt zumindest die nächsten 2-3 Jahre nicht wirklich auf der Agenda, wenn ich ehrlich bin.
Wir quizzen wieder. 3 Fragen, 3 Antworten. Wenn 3 Antworten richtig sind, gibt's die volle Punktzahl. Also jeweils eine Frage richtig, gibt's einen Punkt. Also 3 sind möglich. Quiz-Champion bleibt weiterhin Tobi Würz. Der darf auch wie immer seine erste Frage stellen.
Alles klar, Luca. Meine erste Frage dreht sich natürlich um Monaco. Die Formel E ist da seit Saison 1 aktiv, natürlich in der Anfangszeit nur alle 2 Jahre gefahren und jetzt seit letztem Jahr dann auch mit Doublehandern, also 2 Rennen pro Jahr. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer insgesamt die meisten Podiumsplatzierungen in Monaco erzielt hat?
Ich sag jetzt einfach mal Mitch Evans.
Mitch Evans hat in Monaco insgesamt 4-mal auf dem Podium gestanden bislang und das ist die richtige Antwort. Kein weiterer Fahrer hat so viele Podiumsplätze erzielt. Damit geht der erste Punkt an dich.
Ich schaue noch so ein bisschen durch die Saison und da ist mir einiges aufgefallen, nämlich für mich die erste Frage an dich. Welcher Pilot hat genauso viele Siege wie Podiumsergebnisse in dieser Saison eingefahren?
Ich vermute, es ist mindestens ein Sieg und ein Podiumsergebnis gemeint. Ansonsten würde ich nämlich Pepe Marti sagen, der hat von beidem 0.
Ja, also man muss schon einen Sieg geholt haben. 0, das wäre ein bisschen einfach.
Ich glaube, es war Antonio Felix da Costa. 2 Siege und 2 Podiumsplatzierungen.
Richtig, absolut korrekt. Da der Punkt auch für dich. 1-1.
Luca, in meiner zweiten Frage geht es um einen der besten Formel-E-Neulinge, die es in der jüngeren Vergangenheit gegeben hat, Taylor Barnard. Der hat ja in Monaco sein Debüt gegeben 2024, war im Fürstentum allerdings bislang noch nicht ganz so erfolgreich. Kannst du mir denn sagen, welches sein bestes Ergebnis im Fürstentum gewesen ist in den 3 Rennen, die er dort gefahren hat?
sag jetzt einfach mal Platz 8. Also Punkte müsst ihr, glaube ich, schon noch geholt haben. Aber ich meine sogar Platz 8.
Also Taylor Barnard ist 2024 sein erstes Formel-E-Rennen in Monaco gefahren. Damals ist er 14. geworden. 2025 war er dann Stammfahrer bei McLaren, ist in beiden Rennen gefahren, hatte die Positionen 15 und 16. Also ist die richtige Antwort Platz 14 und er hat tatsächlich noch keinen einzigen Punkt in Monaco bislang erzielt. Ich hätte dir plus minus zwei Plätze gegeben, Luca, aber 8 und 14 liegt dann doch etwas zu weit auseinander. Daher bleibt es beim 1:1.
Also da lag ich mal komplett falsch. So, dann blicke ich noch weiterhin durch die Saison, nämlich Jaguar und Nissan liegen jetzt nach dem Berlin E-Prix mit 59 Formel E-Podien gleich auf. Also in der ewigen Bestenliste teilt man sich Platz 1. Wer liegt denn nicht auf Platz 3? Das ist, die Antwort ist relativ klar, Envision. Aber wie viele Podiumsplatzierungen haben Sie denn?
57.
Das ist korrekt. Dann steht es 1:2.
Luca, dann kannst du nochmal ausgleichen. Und zwar blicke ich wieder auf das Monaco-Rennen im letzten Jahr. Da machte Oliver Rowland mit Platz 1 und Platz 2 einen riesengroßen Schritt in Richtung Titel. Er war allerdings nicht der einzige Fahrer, der bei beiden Rennen gepunktet hat. Kannst du mir dann zwei der anderen drei Fahrer nennen, die das letztes Jahr geschafft haben, bei beiden Rennen in die Top 10 zu fahren?
Nick de Vries, sage ich jetzt einfach mal.
Platz 2 und Platz 5 ist korrekt.
Ich weiß nicht, ob das knapp war. Jake Dennis? Ich glaube, der ist sonntags, ist der relativ knapp in die Punkte noch gekommen.
Jake Dennis wurde am Samstag Dritter und am Sonntag wurde er Neunter. Ist auch richtig. Der andere Fahrer wäre Pascal Wehrlein gewesen mit Platz 6 am Samstag und Platz 7 am Sonntag.
Alles klar. Gut, dann steht es 2:2. Also auf Anhieb zweimal hintereinander. Richtig hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Meine letzte Frage auch. Es steht 2:2. Du kannst die volle Punktzahl holen. Porsche 15. Sieg in der Formel E in Berlin geholt. Mit welchem Team zog man damit jetzt gleich?
Ich glaube, es war Mahindra.
Du sagst Mahindra. 15 ist die Zahl, die ich hier ausgelobt habe. Aber mit Mahindra ist man nicht gleichgezogen, nämlich mit Tichita. Tichita ja lange Zeit nicht mehr in der Formel E vertreten. Deswegen, ja, was man vielleicht nicht so im Blick hat. Deshalb Tichita hat mich selber auch gewundert. Aber 15 Siege für Porsche, 15 Siege für Tichita. Also Gleichzahl hier und Gleichzahl auch in unserem Quiz. Steht nämlich 2:2 nach drei Fragen.
Tatsächlich, ich sehe gerade, Mahindra hat sogar noch 5 Siege. Okay, da habe ich aber mal ordentlich daneben gelegen. Okay, Luca, dann einigen wir uns auf ein faires Unentschieden, würde ich sagen.
Ich glaube, darauf können wir uns auch einigen, nämlich das Thema Social Media. Wenn ihr da noch nicht reingefolgt habt, macht das doch gerne. Das findet ihr bei eformel.de. Wenn ihr bei den News unterwegs seid, dann findet ihr rechts die Optionen oder beziehungsweise dann die Abteilung mit Social Media. Dort gibt's dann alle Verlinkungen für euch dann auch zu sehen. Genauso auch wie den Podcast. Dort gibt's dann auch die neuesten Folgen auf Abruf auf eformel.de. Und wenn ihr das nochmal unterwegs für euch im Podcatcher dabei habt, gibt's auch die Informationen, wie es dort dann mit unseren Erreichbarkeiten ausgeht. Ich sag mal so, wir sind breit aufgestellt. Also von daher abonnieren und natürlich auch das Bewerten nicht vergessen auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt und wo der E-Pod von eformel.de dann auch zu hören ist. Und wir freuen uns, wenn es dann 5 Sterne dann auch gibt, Tobi. Wir freuen uns auf den Monaco E-Prix. Ich versuche mich dort zwischen dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring so ein bisschen zumindest mal auf den Laufen zu halten. Zum Glück gibt es ja auch für euch die Relay-Funktion bei DF1. Also ich sag mal so, man bleibt auch weiterhin gut informiert und auch natürlich eformel.de ist da das große Stichwort. Du bringst dann nächste Woche die Analyse natürlich mit aus Monaco und natürlich die Eindrücke. Wann geht's denn für dich los?
Ich fliege tatsächlich am Donnerstagnachmittag und bin aber leider auch nicht ganz so lange in Monaco. Ich fliege am Sonntagabend auch schon wieder zurück. Wird ein bisschen stressig, aber ließ sich halt nicht anders machen an diesem Wochenende. Daher nur ein Kurztrip für mich quasi nach Monaco.
Aber wird dennoch pickepacke voll und hoffentlich auch spannend. Das besprechen wir dann nächste Woche wieder mit dir. Danke, Tobi, für deine Zeit.
Gerne.
Und wir hören uns dann in der nächsten Woche, wenn ihr mögt, dann mit der Analyse zum Monaco E-Prix. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.
Ciao.